Creative Loud.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Creative Loud. Wir sind hier im Podcastraum. Mein Name ist Dina und neben mir sitzt die Vicky.
So ungefähr hat sich das angehört, als wir im Flugzeug nach Berlin saßen.
Ah, ja.
Nur nicht, dass wir mit Creative Loud begrüßt worden sind, sondern halt, dass das der Kapitän war.
Im Mädchen, ich saß so im Cockpit. Hallo Lina und Lara, hier ist Vicky.
Privatflug nach Berlin, Alter.
Ja, das wie war's?
Oh Leute, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das war so cool.
Ja.
Ja, also vor allem, weil alles einfach funktioniert hat, wie es sollte.
Geil.
Das war so richtig befriedigend einfach, weil wir keine Komplikationen in dem Sinne hatten.
Oha, das ist ja wirklich krass.
Ja, das war schon mal so, da war schon mal, der erste Step war dann schon mal so, okay, cool. Also ja. Funktioniert alles, weil wenn alles nach Plan läuft, ich schwöre, es gibt nichts Besseres.
Ja, das ist wirklich so.
Und das ist mein zweites Mal fliegen gewesen, gell? Also ich wusste auch gar nicht so richtig. Also klar, in Luxemburg, der Flughafen ist relativ überschaubar.
Ja.
Das heißt, da ging es auch total easy. Da sind wir dann auch zum Einchecken, Gate, Kontrolle. Das war mega leicht. Und aber auf der Rückflug, wo wir dann in Berlin am Flughafen waren, das war komplett anders. Ich war einfach nur so überfordert, Lara auch, und wir wussten einfach gar nicht, wohin. Und dann mussten wir uns erstmal an der Information informieren.
Dafür ist sie da.
Genau, wo wir dann überhaupt zum Check-in müssen und alles. Und das war ganz anders eingeteilt und so viel größer.
Mhm.
Aber es hat dann doch alles funktioniert.
Ihr seid ja wieder da.
wir sind wieder da. Ja, und in Berlin, also wie gesagt, ist ja schon meine Hut, habe ich beim letzten Mal gesagt.
Stimmt, da war ja was.
Ich war so richtig so, ja, da ist das und beim letzten Mal waren wir auch da und da waren wir auch und da steht das und das und da ist das und das. Mhm. Ich wusste schon richtig Bescheid und habe der Lara so eine Touri-Führung gegeben quasi.
Wow.
Und auch die ganzen Verkehrsanbindungen. Ich hatte ja beim letzten Mal so Panik, dass das überhaupt nicht funktioniert oder dass ich da mich gar nicht zurechtfinde und dass ich da ultra mir die Gedanken gemacht habe.
Mhm.
Das war so leicht, weil da einfach minütlich sind da Bahnen und Busse gefahren.
Ja, das kennen wir Landeier halt nicht.
Ja,
ne?
Das
ist krass. Halt eine andere Welt.
Mega, also es war auch wirklich so, dann hat man diese BVG-App gehabt und konntest du einfach direkt, das hat für dich geplant, wo du einsteigen musst, wo du aussteigen musst, mit welchem Fahrzeug du fahren musst und das
Lina geflasht.
Ja, also ich war
sonst
halt,
fährt halt so ein Bus vom Dorf in die Stadt und dann muss man 3 Stunden warten.
Ja, genau, das versteht ihr halt nicht. Oder vielleicht doch, wenn ihr vom Dorf kommt, aber das ist wirklich so, du musst dann gefühlt den ganzen Tag danach planen, wenn du mit dem Bus hier irgendwo hin willst.
Geht ja auch meistens gar nicht. Also
es gibt Orte, die haben nur, da fährt einmal am Tag ein Bus oder gar nicht.
Ich erinnere mich noch dran, als Leni ihren Geburtstag gefeiert hat und Tom gesagt hat, ja, ich komme da mit den Öffis zu dir. So, du kannst nicht mit einem Bus zu mir kommen. Es fährt halt kein Bus. Und dann so, ach so, okay. Kann mich jemand mitnehmen?
Blöd. Ja, aber es war eine Erfahrung auf jeden Fall wert. Und dadurch, dass man da so einfach überall hinkommt, würde ich es auch jederzeit wieder machen.
Ja, voll geil. Ja, das ist ja in Großstädten auch echt was. Klar, wie ich schon meinte, wir als Landeier, wir kennen es halt einfach nicht so. Ne? Und wenn man dann das erste Mal so in der Stadt ist, dann denkt man sich so, okay, wow. Und dann checkt man aber erst, wie cool das halt auch ist, wenn man halt einfach so in eine U-Bahn steigt und man weiß, okay, ich fahre jetzt eine Viertelstunde, dann bin ich da, wo ich hin will. So.
Ja.
Und man muss dann nicht einen Parkplatz finden und sonst was irgendwie.
Das ist so entspannt. Ich glaube, wenn ich in Berlin wohnen würde, ich glaube, ich bräuchte gar kein Auto.
Nein, Auto dazu haben es wahrscheinlich auch stressiger als keins da, weil du findest ja keinen Parkplatz.
Ja, das und du kommst so viel günstiger überall von A nach B.
Ja.
Aber ich habe mit einer Freundin da schon mal drüber geredet und mit meiner Mama. Die hatte mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mal in so einer Großstadt zu leben.
Mhm.
Da habe ich gesagt, so für immer eher nicht, weil ich glaube, ich bin und bleib halt einfach so ein Land- und Dorfkind.
Mhm.
So. Aber ich würde es tatsächlich so für ein Jahr oder so würde ich das tatsächlich mal ausprobieren, weil das schon irgendwie nochmal was ganz anderes ist.
Mhm.
Und dann bist du ja nicht für immer da, sondern du machst dann deine Erfahrung dafür eine gewisse Zeit. Und meine Mom hat auch gesagt, dass sie für, ich glaube, ein Jahr oder so war es, in Stuttgart gelebt hat und dann auch das da gearbeitet hat und dann auch einfach mal diese Experience mitzunehmen, so wie ist das eigentlich in der richtigen Stadt.
Mhm.
So, und die hat auch irgendwie da ihren Führerschein gemacht, glaube ich. Und das war alles so komplett einfach reingeworfen in die Situation und so.
Ja.
Und
manchmal braucht man ja diesen Schock dann einfach ja, so, ne?
Da gut, lernt man aber in Berlin Führerschein machen wäre auch...
Boah, nee, würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht machen. Ich finde das auch so krass. Ich muss dann immer dran denken, dass, keine Ahnung, wenn ich mal, also was so Führerschein und so angeht, also Autofahren, ich war mal irgendwo im Urlaub oder dann habe ich mich vorher informiert. Ich glaube, das war in Griechenland oder irgendeine Insel, wo es halt viele Kurven gibt, wo es so viel, oder keine Ahnung wo.
Klippen.
Ja, ja, das auch. Und da stand dann halt so, ja, nur, also da sollte man schon gut Autofahren für können, wegen den ganzen Kurven und Steigungen. Dann denke ich mir so, okay, Junge, ich habe meinen Führerschein in der Eifel gemacht. Ja. Das kann ich. Und dann checke ich halt auch erstmal, dass es auch Leute gibt, die wahrscheinlich, klar, die können dann das Stadt fahren, aber dieses Landfahren mit den ganzen Kurven, wann du wie beschleunigst, Berge hoch und runter, ja, wie du sinnvoll schaltest, ich meine, das ist so in Fleisch und Blut, wenn man die ganze Zeit hier so Berge und Kurven vor sich hat.
Ich glaube auch, tatsächlich.
Und dann stand da so, ja, man muss schon gucken beim Autofahren, das ist schon anstrengend hier. Und ich denke mir so, welcher Städter hat das geschrieben? Ja,
ich glaube auch, also ich glaube, das macht wirklich einen Unterschied. Also hier lernst du fahren fürs Leben hier in der Eifel. Ja,
wirklich so auch im Winter oder
ja,
so, ne?
Berge hoch an, bei Glatteis und Berge runter bei Glatteis,
ja,
bei Sturm im durch den Wald fahren und so ganzen Extremsituationen.
Ganzen Horrorgeschichten.
Ja, aber der Grund, warum wir ja eigentlich da waren, war ja, weil wir auf der Messe von DaVinci Resolve waren.
Mhm.
Und das ist ja, habe ich beim letzten Mal ja auch schon gesagt, so ein Schnittprogramm, mit dem ich arbeite. Und mhm, die haben halt eine Europatour gemacht. Die waren in Mailand.
Wie so ein Konzert. Europa-Tour.
Ja, aber ich glaube, Europa-Tour, die waren in drei Ländern.
Ja, aber es ergibt ja voll Sinn, so Events dann zu
ja,
machen.
Ja.
Ne?
Ich glaube, Mailand, also Berlin und ich weiß gar nicht mehr das dritte Land, aber es waren, glaube ich, drei. Und ich war wirklich gehypt, aber dann sind wir so dahin gegangen und dann haben wir erstmal so festgestellt, so, da stehen ja gar nicht so viele Leute, wie wir dachten. Die mhm, standen halt draußen. Und dann war das in so einer Motorhalle, also so eine Industriehalle, so eine mhm, große. Und dann haben wir da unsere, da haben wir, das haben wir uns, also da haben wir uns beide richtig gefühlt danach. Wir haben so solche Schlüsselbänder mit so Karten dran bekommen, so richtig VIP-mäßig gefühlt. Stand halt leider dann halt nicht mein Name drauf, sondern Steven. Aber das ist das egal. Ist
mega.
Das ist egal gewesen. Dann sind wir da halt so rein und dann waren am Anfang direkt schon ganz viele Stationen aufgebaut, wo du selber mit DaVinci und den neuen Funktionen von dem Programm arbeiten konntest.
Cool.
Das heißt, da war
auch jemand, der dir das dann erklärt.
Ja, ja, da stand ja, bei jedem geil, stand was dabei. Und jedes Mal ging es um irgendwas anderes. Es ging einmal um 3D-Design, es ging einmal um die Software, es ging einmal um Color Grading, neue
cool,
Funktionen und dann haben die auch so diese Touch-Panel und so, also auch so neue Hardware haben die mhm, auch vorgestellt. Dann war ganz am Anfang noch ein Setup aufgebaut, wo du einfach so diese Blackmagic-Kameras, diese Filmkameras ausprobieren konntest. Die,
willst du jetzt so eine haben?
Oh, die, also, Vicky, wirklich, die sind schon next level. Ja. Also, aber das Ding ist, glaube ich, da muss man einfach die richtigen Anwendungen für haben,
ja,
weil das sind so Kameras, die haben so Griffe und das macht mehr Sinn, solche Kameras bei zum Beispiel einer Fernsehshow oder mhm, sowas, nicht für zum Beispiel ein Image-Video oder einen Imagefilm zu drehen, dann bräuchte man nochmal eine andere Kamera. Aber diese Kameras sind ja so, wie man sie aus dem Fernsehen so kennt. Mhm. Die haben so zwei große Griffe und dann kannst du so rumschwenken, aber die steht halt auf einem Stativ.
Mhm.
Und dann war halt da vorne so ein Setup aufgebaut, wo jemand, das war ein Künstler, der hat quasi jedes Mal auf der Tour ein Bild gemalt,
oh, cool,
wo es um DaVinci Resolve ging, aber auch wo das Land mit impliziert war.
Ah, ja.
Also im Prinzip hat der, ich glaube, das war das Brandenburger Tor, und dann hat er da so Zeppeline, wo DaVinci Resolve drauf stand,
geil,
reingemalt. Ich habe auch so einen Aufkleber mitgenommen, die der selber designt hat. Die lagen da aus, die konnte man sich einfach mitnehmen. Die kann ich ja später, können wir das ja in den Post packen.
Mhm.
Das, und da war halt, das war ein richtiges Setup so, also quasi ein Raum,
mhm,
wo er drin gemalt hat und da waren halt draußenrum diese Kameras gestellt, damit man
testen kann.
Genau, ja. Und dann sind wir weiter durchgegangen, ganz hinten gab es dann im Prinzip eine große Fläche, wo ganz viele Stühle, so Sitzplätze aufgebaut waren, wo dann Vorträge von diesen bekannten Leuten gehalten wurden, die da angekündigt worden sind, die auf
mhm,
der Tour sind.
Ja.
Also da waren halt, das war der Colorist von Dune war.
Alter,
da,
oh mein Gott.
Von Avatar. Das,
geil.
Und die haben da tatsächlich auch Workshops gehalten, für die man sich aber ja anmelden musste. Und ich leider keine Anmeldemöglichkeit mehr gefunden habe, mich da anzumelden, weil ich kann
mir vorstellen,
dass das vielleicht schon ausgebucht war oder sowas, aber egal. Und das war eigentlich gar nicht groß. Und oben ging es dann noch weiter, oben waren dann
Workshops.
Ich glaube,
das ist ja auch voll die Nische eigentlich, ne? Ja. Aber zeitgleich für die Branche, also für die Nische ist es big. So.
Ja, genau, ja. Also ich, Da Vinci Resolve ist ja schon, was das angeht, ich glaube, das kennt man schon. Also gerade so Cutter, die damit arbeiten und so in der Branche, die kennen das ja alle.
Ja. Aber gerade weil es ja auch kostenlos ist. Ich meine, es ist einfach eine kostenlose Software, die für Filme und was ich nicht alles benutzt wird.
Leute, damit werden wirklich Kinofilme geschnitten. Das ist so krass. Aber das konkurriert ja trotzdem immer noch mit Premiere Pro. Stimmt. Also ich weiß nicht, was da jetzt mehr überwiegt, aber es war trotzdem sau informativ. Oben habe ich dann noch mit einem Dude geredet, der mir so ein bisschen so ein Kamerasetup mal erklärt hat. Also da hat er auch diese Kameras mit den Griffen, wie ich eben meinte. Und dann hat er mir so erklärt, was man damit alles machen kann. Und dann hat der einfach so einen Koffer, den man aufklappen kann. Und dann ist da im Prinzip alles an Technik schon drin. Du hast ein Display da drin, wo du sehen kannst, was
geil.
Du filmst.
Ja.
So ganz viele Knöpfe und Schalter. Und ich war so, wow.
Krass.
Was macht das? Und dann hat er mir das erklärt. Und dann, das war super interessant. Also,
das glaube ich dir.
Und dann natürlich auch viel, was so Software, was so Hardware anging, wie gesagt, also das wird alles da verkauft und draußen gab es dann noch Foodstände.
Hört sich richtig cool an.
War mega, auch das Hotel. Muss ich jetzt auch mal einwerfen.
Es war okay. Auch mega.
Ja, weil wir eigentlich erst ab 15 Uhr da rein sollten, dann sind wir aber schon früher da gewesen und dann hatten wir sogar Glück, dass das Zimmer schon ready war und wir konnten unsere kompletten Sachen da rein.
Geil, ja, sowas ist immer so edel dann, wenn man schon reinkommt und schon mal kurz sich fresh machen kann und dann geht's weiter.
Ja, und dann am nächsten Tag hatten wir quasi free, da habe ich Lara noch Berlin gezeigt.
Du Local.
War noch ein bisschen einkaufen. Also
aha.
Klamotten.
Aha.
Ja, und dann sind wir halt abends dann spät nach Hause geflogen. Ja. Da habe ich auch kurz gedacht, ich sterbe. Weil wir hatten eine Propellermaschine, weil das natürlich
nicht. Als ich nach Wien geflogen bin.
Ja, das, also wirklich, ich bin dadurch, dass ich so selten in meinem Leben geflogen bin, dass jetzt das zweite Mal war, dachte ich wirklich so, das kann doch nicht richtig sein, dass das so ruckelt. Das kann doch nicht sein. Und auf einmal senkt dieses Flugzeug, sinkt so ab. Weil das in so einem Luftloch.
Ja.
Alter, ich dachte wirklich so, Lara war am Pennen. Und ich war so, wie kann die hier schlafen? Das geht doch gar nicht. Ich war wirklich so, ich hatte die Hände gefaltet. Ich war so, bitte nicht jetzt. Nicht jetzt und nicht hier. Was mache ich dann?
Ja, leider ist es dann echt scheiße, weil, also wenn ich so Angst bekomme, wenn ich mit einer Person fliege, dann muss natürlich direkt Händchen gehalten werden. Weil ich bin dann leider auch sehr nervös in so einem Moment. Und wir sind auch mit so einer Maschine nach Wien geflogen, eine Freundin und ich. Und dann hat es auch so geruckelt, ich direkt so Hand gegriffen, ganz feste gehalten. Und sie guckt schon so an und ich so, ich will nach Hause.
Ich weiß, dass die Lotti von Weird Crimes hat mal gesagt, dass wenn man hinten sitzt im Flugzeug, dass die Chancen zu überleben, wenn es abstürzt, tendenziell etwas
Junge,
höher sind.
Junge, wenn es abstürzt, ist man tot.
Ja, keine Ahnung.
Ja. Ey, aber wo du gerade erzählt hast, dass du dich so VIP gefühlt hast mit deinem Schlüsselbund-Ding, ne? Ich habe mich auch VIP gefühlt, weil während ihr in Berlin wart, ich war gar nicht so weit weg von euch.
Nee?
Ich war in Schesse.
In wo?
Nee, ich glaube, es heißt Schesel. auf dem Hurricane Festival.
Ah ja, stimmt. Wir waren ja komplett verstreut, ganze Firma.
Ihr habt so Storys gemacht, so wir sind in Berlin und ich so, und wir sind auf dem Hurricane.
Ja, und der andere Teil war auf Nürburgring.
Ja, wir waren echt überall. Und zwar habe ich mich da auch VIP gefühlt, weil ich da war zum Jobben.
Und wie war das so?
Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also wir sind halt mittwochsabends angereist und das Coole war dadurch, dass wir da uns halt für Jobs beworben haben. Also ich kann noch mal ein bisschen weiter ausholen. Mhm. Leni und ich wollen unbedingt aus Hurricane wegen dem Line-Up, weil da halt Premier Horizon spielt.
Natürlich.
Und ich, wie nennt man das? Ein Groupie bin? Nein, Spaß bin ich nicht, aber...
Ja, Fangirl.
Fangirl. Aber ich reise der Band jetzt auch schon durch halb Deutschland hinterher, kann man schon jetzt so sagen. Und ich so, oh Mann, ich würde da so gerne hin, aber es ist halt auch wieder dann sauteuer. Du bezahlst sau viel Geld, dann die Anreise, dann wieder Geld für Essen. Mhm. Und weißt du, das ist halt auch kein Urlaub, sondern ja, also es ist halt schon immer ein Commitment, wenn man auf so ein Festival will. Und dann haben wir aber überlegt, ja, okay, man kann sich auch für so einen Job bewerben, weil dann kriegt man das Ticket ja umsonst, weil dann darf man ja alles gucken. Und wir so, ja, okay, komm, lass das einfach machen. Wir erstmal so gefragt, Chefs, dürfen wir uns für Festivaljobs bewerben? Und die dann so, warum wollt ihr euch für Festivaljobs bewerben? So, wir brauchen das Ticket. Wir haben keinen Bock, wieder 500 Euro für alles auszugeben. Ja, okay. Und dann haben wir uns beworben, haben ewig lang nichts gehört. Und dann war ich tatsächlich, als ich in Wien war, ruft Leni so an und sagt, hast du eine E-Mail bekommen? Und ich so, oh mein Gott. Ich wusste schon, als sie angerufen hat. Und dann so, dann haben wir echt diese Festivaljobs bekommen.
Geil.
Ultra geil. Sind dann, wie gesagt, mittwochs abends angereist. Waren dann auch echt richtig perfekt, hat alles gepasst vom Time. Bei uns hat auch alles richtig gut funktioniert.
Ja,
so wie bei
du?
Euch. Das Glück lag wohl einfach bei uns einfach.
Genau.
Waren dann auch noch da für so eine kleine Willkommensrunde, wo man halt mal da so nochmal in so einem Zelt saß und kurz was gesagt wurde. Dann wurde auch so gesagt, denkt dran, Leute, ihr seid die Gesichter des Festivals. Ihr müsst euch gut benehmen, so nach dem Motto.
Alter.
Und dann wurde noch so gesagt, es ist ja auch wirklich tolles Wetter gemeldet, Leute. Also das wird einfach super. Plot Twist. Es war nicht so ein tolles Wetter gemeldet. Naja, auf jeden Fall kamen wir an, haben unser Zelt aufgebaut und das Coole war, wir waren halt bei diesem Crew-Camping. Das ist halt ein gesonderter Campingplatz für die Leute, die halt da arbeiten.
Ja.
Und das hieß auch, mussten wir uns so an so einem Bauernhof unsere Sachen abholen. Und dann haben wir einfach so eine Marke ans Auto bekommen. Wir durften einfach bis neben den Campingplatz fahren.
Krass.
Hatten einen Fußweg von, lass es 2 Minuten sein, von unserem Zelt zum Auto. Und dann dachte ich die ganze Zeit, ich kann doch nie wieder auf ein normales Festival gehen, wirklich.
Ja.
Das war so ein Luxus. Unser Campingplatz, ich muss sagen, ich werde jetzt, glaube ich, zum Rentner-Camping, weil es war so geil. Ich habe einfach zeitweise bis 8:30 geschlafen morgens.
What?
Weil es einfach leise war.
Geil.
Die Leute waren ja alle zum Arbeiten da.
Ja.
Da war ja keiner zum Saufen und Feiern da.
Ja.
Und man konnte einfach schlafen. Das Lauteste, was du gehört hast, war nachts Kontra K, weil die Bühne genau in unsere Richtung geballert wurde. Nee, genau, wir sind dann mittwochs nachts abends halt angekommen und dann wache ich so donnerstags morgens auf, hatte donnerstags auch meine erste Schicht und denk so, boah, mir geht's gar nicht gut, ich bin krank. Ich so, scheiße, ey, ich muss hier einfach noch bis Montag durchhalten, hab halt einfach Jobs und will einfach diese Band sehen. Und dann war mein erster Job, Parkplätze einweisen am Tag der Anreise.
Ah ja, schön. Wie war das so?
Mit Halsschmerzen.
Oh nee.
In der knallenden Sonne, mit 110% Stresslevel, weil... beim Ring ist das ja so, weil ich vergleiche das dann immer so ein bisschen damit,
ja,
weil es ungefähr gleich groß ist, das Festival. Da darf man ja schon am Mittwochs anreisen und auch schon ganz früh morgens. Das heißt, es verläuft sich halt so voll über die ganzen Tage. Hier war der erste Anreisetag Donnerstag. Das heißt, an dem Donnerstag, wo ich meine Schicht hatte mittags, sind auch wirklich alle Leute gefühlt angekommen.
Weil das da ist richtig auch losging.
Genau, weil es dann losging. Und meine Aufgabe war halt, ich wurde erstmal mit so einem Gator da so rumgefahren. Das war irgendwie auch witzig. Dann habe ich mich gefühlt wie ein Jurassic Park und springe dann so raus. Und dann sagt der Typ so, ja, hier, lass dich hier einweisen. Und ich so, okay. Und dann war da so ein Typ und ich habe schon gesehen, ich bin aus diesem Gate da ausgestiegen, also aus diesem Fahrzeug, und dachte mir nur, oh mein Gott, das soll ich jetzt 6 Stunden machen? Wie soll ich das überleben? Weil das war einfach purer Stress. Im Sekundentakt kamen halt diese Autos da an, auf dieser Wiese, und du musstest die halt so anordnen, dass immer eine Rettungsgasse war, dann 2 Autos und dann wieder Rettungsgasse.
Ja.
Aber die Autos müssten halt auch dann in der Mitte da eng zueinander stehen, damit halt genug Autos halt überall dahin passen. Und das heißt, man war da echt mit, zeitweise waren wir da mit 6 Leuten beschäftigt, für ein Feld praktisch die Autos einzuleiten, weil 2 mussten immer vorlaufen, schon mal die neue Schlange aufmachen. Alter.
Tetris mit
das,
Autos.
Wirklich. Und das Feld war irgendwann voll. Und dann waren wir halt irgendwann, es wurden immer mehr die Leute dann so abgezogen, weil man, es wurde immer ruhiger so, aber es kam trotzdem noch so, alle 3 Minuten kam ein Auto an, sagen wir mal so. Ist schon, war schon entspannter, sagen wir mal so.
Entspannter.
Und ich hatte halt von den Leuten so die Handynummern bekommen, von meinen Vorgesetzten. Und ich rufe so an. Und sag, sorry, ihr müsst hier zumachen, der Parkplatz ist halt fast voll. Ich weiß nicht mehr, wohin mit den Autos sonst.
Mhm.
Wollt ihr euch mal einen Überblick von der Lage machen? Weil ich hatte auch gar keine Ahnung, weißt du? Und ich stand dann da so, ruf diesen Typ an, der so, ja, ich sitze hier gerade im Verkehrsding und ja, wir machen zu. Es kamen im Minutentakt weiterhin diese scheiß Autos da an.
Nein.
Überall sind Leute rumgelaufen. Also ich weiß gar nicht, ob man es checkt, aber es war einfach Stress pur. Ich habe nicht eine Sekunde gesessen.
Kann ich mir vorstellen.
Ich war,
dann noch mit Halsweh.
Alter, ich musste schreien die ganze Zeit. Ich so, stopp, stopp. Hey, guck nach dem Auto da. Nein, nicht da langfahren. Und da musste ich mich noch mit Leuten anlegen, die da irgendwie mit ihrem Dachzelt unbedingt 2 Parkplätze blockieren wollten. Ich so, Junge, hier ist kein Platz. Du kannst hier keine 2 Parkplätze blockieren. Außerdem darfst du hier gar nicht campen. Das ist nur ein Parkplatz. Camping und Zelten zusammen ist da hinten irgendwo. Keine Ahnung wo.
Ich merke schon, du hattest echt...
Ich habe Trauma.
Ich habe davon
auch geträumt nachts. Das hat mich verfolgt, diese Parking-Session. Und dann komme ich zurück ins Lager und Leni sitzt da so voll entspannt. Die war nämlich im Resort und die ihre Aufgabe war den Leuten, oh, hallo, habt einen schönen Tag hier.
Alter.
Euer Zelt.
Junge, direkt so richtig... Komplettes Gegenprogramm, ja, wirklich, Alter.
Kontrast, das war so krank. Ich war danach so im Arsch. Und wir hatten auch noch, also Leni hat auch noch Freunde da, die auch tatsächlich aus der Eifel da angereist sind. Ja. Und dann habe ich einmal ein Auto mit Downer-Nummernzeichen gesehen. Und ich so, oha, kenne ich so, ne?
Ja.
Und auf einmal läuft mir so eine Freundin entgegen. Oh, Vicky, hallo, du bist ja wirklich hier. So.
Lol, einfach getroffen.
Ja,
direkt.
Einfach getroffen. Ich habe den ihr Auto eingewiesen.
Ja, lol. Geil.
So sau cool. Ja, genau. Und mein zweiter Job am nächsten Tag war Bändchenausgabe. Also einfach dieses Bändchen halt, also den Ticketscan, ja, und
das
Bändchen
ist ja
dran machen.
Chillig.
Das hat richtig Spaß gemacht.
Ja, glaube ich dir. Das hätte ich auch cool.
Dass man halt immer, also es hört sich ein bisschen asi an, aber diese ganzen verschwitzten Leute, die halt ihr Gepäck da schleppen, weil es war halt auch warm.
Ja.
Und dann musst du halt das Bändchen so über das Handgelenk machen. Meine Hand war oft nasser als erwartet.
Aber war das so, dass du das dann noch so zuziehst?
Genau, ja.
Und dann,
Da gab es natürlich aber auch Diskussionen, weil hier falsches Bändchen, oh, ich habe ein falsches Ticket gekauft, oh, kann ich das nicht mitnehmen für eine Freundin? Und wir so, nein. Ja, aber auf jeden Fall war das richtig, richtig cool.
Mhm.
Und am dritten Tag hatte ich einfach fucking Müllstation.
Nein. Das stelle ich mir eklig vor.
Ich weiß nicht. Also, es war eigentlich chillig, weil es kamen nicht so viele Leute, also ich glaube, insgesamt waren da irgendwie 5 Leute, die einen Müllsack abgegeben haben. Aber einmal kam.
Also am Ende vom Festival?
Nee, das war samstags.
Meinst du die, also vom Campingplatz?
Genau, Müllbeutel halt. Also wenn du am Campingplatz bist und du sammelst halt den Müll und kannst den halt an so eine Müllstation abgeben. Mhm. Oder es fahren halt auch so Traktoren mit Anhängern rum, die halt den Müll auch einsammeln. Mhm. Und das Witzige war, wir hatten auch Freunde, also unsere Zeltnachbarn von unserem Crewcamping, mit denen haben wir uns schon direkt so ein bisschen connected. Und dann hat die gesagt, ich bin heute Trash-Scout. Und ich so, was ist denn ein Trash-Scout? Ich bin heute bei der Müllstation, also was ist der Unterschied? Und dann war ihre Aufgabe praktisch auf diesem Traktoranhänger mitzufahren und die Müllsäcke anzunehmen. Und dann war tatsächlich, dieser Traktor kam dann zu uns und hat diese Müllsäcke bei uns abgeladen.
Ja.
Und dann war das witzig, weil dann haben wir uns halt wieder gesehen. So, ah, du bist also Trash Scout. Jetzt verstehe ich, was deine Aufgabe ist. Und dann mussten wir halt diese Müllsäcke annehmen und halt in die richtigen Eimer sortieren.
Ja.
Also Container. Das Dumme war nur, Glas darf halt nicht in diese Restmüllcontainer rein.
Ja.
In jedem zweiten Müllsack war fucking Glas drin.
Nee, musstest du den aufmachen und reingreifen?
Ja.
Oh, scheiße.
Und das Glas raussortieren. Es war so ekelhaft. Ich habe so geflucht da, wirklich. Ich war da mit so einem älteren Typ, der Pat.
Pat, süß.
Und der hat auch nur, wir waren dann, haben diesen Scheiß, und dann gab es diese kleinen Shot-Dinger,
ja.
So, wie nennt man das nochmal, diese kleinen.
Klopfer.
Ja, genau, Klopfer, nur eine andere Marke, irgendein anderes Getränk. Das gab es wohl anscheinend irgendwo im Angebot, weil das war in jeder fucking Tüte drin. Da musstest du diese kleinen Fläschelchen da rausholen.
Alter, was ein Scheiß.
Und das Dumme war,
hätte man das nicht irgendwo hinschreiben
können?
Ja,
eigentlich hätten die Trash-Scouts die Müllbeutel mit Glas nicht annehmen dürfen.
Ja.
Aber war dann halt so. Und dann waren da 150 Müllsäcke. Ich musste die nämlich auch zählen.
Und dann musstest du alle 150 gefühlt aufmachen?
Ja, nicht alle, aber so
aber
50.
Aber hast du so Handschuhe?
Ja,
auf jeden
natürlich
Fall.
Handschuhe.
Kennst du diese ganz langen, die bist hier oben?
Ich wünschte, die hätte ich gehabt, weil so gut waren die. Ich habe einmal eine richtige Müllsaftdusche bekommen, als sie das von dem Traktor runtergereicht haben. Ey.
Schöner Juice. Ja. Nee, ich musste gerade, weil wenn man Kühe besamen lässt künstlich, dann kommt halt immer so ein jemand, der dann mit so einem Handschuh da so rein. Und der muss auch ganz lang sein, weil sonst hast du ein Problem. Und ich musste gerade direkt an diesen Handschuh denken.
Ja, sowas hätte ich wirklich gern gehabt.
Ja.
Aber während dieser Schicht habe ich auch nochmal gemerkt, ich bin halt auch wirklich krank. Ne? Einmal ging mir so richtig die Ohren zu und ich wusste auch nicht mehr, was ich machen soll.
Da stelle ich mir so ätzend vor, wenn du da einfach nur arbeiten willst und hast einen Grund, warum du da bist und dann einfach krank bist. Alter,
ja. Und ich wollte ja nach der Schicht, also ich hatte dann auch immer, wir hatten richtig gute Schichten, wir konnten danach immer noch alles gucken. Ich habe nur eine Band verpasst, die ich wirklich gerne gesehen hätte, aber das ist auch nicht schlimm. Aber ich war halt auch wirklich am Arsch, so, ne? Das war richtig scheiße. Ich konnte echt manche Dinge gar nicht so genießen. Aber ja, dann habe ich halt immer mich gut gedopt mit Medis. Und dann dieser Typ auch einmal so, ich mache mir so einen Aspirin-Komplex gerade an so meine Trinkflasche und der dann so, nimmst du Drogen? Und ich so, nein, ich bin nur krank. Ja, auf jeden Fall war es aber eine sehr coole Erfahrung, weil man halt auch dieses, also man hat halt dieses Bändchen an für All Access.
Ja.
Das ist einfach, oh mein Gott, ich frage mich immer, wer hat uns erlaubt, dass wir da lang gehen dürfen? Weil du musst dir auch so vorstellen, für den Weg zum Job muss man halt immer so, keine Ahnung, einmal quer übers Gelände gehen. So, ne? Und dann gibt es halt die matschigen Wege für alle Festivalbesucher und dann gibt es so einen Zaun und dann gibt es halt noch so einen ganz normalen Weg.
Mhm.
Und ich mache dann mein Bändchen und kann dann für diesen ganz normalen Weg gehen, der nicht matsch ist. Weil es hat natürlich ultra geschüttet, alles war nass, alles war matschig. Du bist gefühlt in eine Suppe getreten. Also ich hatte meine Wanderschuhe dabei und meine Sneaker konnte ich am ersten Tag in die Tonne hauen, so. Ja, man konnte halt ultra geile Wege gehen, man konnte überall hin, wir konnten einfach, wir waren bei den Konzerten auch oft so im A-Block, also ganz vorne bei der Bühne, und dann konnten wir einfach im A-Block noch zu den Securities gehen, unser Bändchen zeigen und einfach da raus, dass wir praktisch neben der Bühne langgegangen sind, nach KIZ, weiß ich noch, sind wir da auch rausgegangen. Und ich dachte mir so, die sitzen 100% gerade in diesem Auto hier, das gerade an uns vorbeifährt. Ja. Das ist einfach so krass, weil ich mir die ganze Zeit so, werden uns adoptiert zu sein. Ja. Dürfen wir das? Aber wir durften.
Dieses unrealistische Gefühl. Ja, ja, genau. Kann ich mir gut vorstellen. Ey.
Alter, und dann halt diese Abkürzungen und dieses, das war einfach alles saugeil. Und das kann ich sehr empfehlen. Ich muss natürlich auch noch sagen, guckt natürlich, wenn ihr sowas machen wollt, bei wem ihr euch bewirbt, weil unser Crewcamp war aufgeteilt in 2 Arbeitgeber. Ja. Und die einen, die waren nicht so happy. Und wir waren schon ein bisschen happier mit unserem Arbeitgeber. Ja, also, aber das ist echt sau, sau geil.
Also ihr habt im Prinzip alles so in dem Sinne kostenlos bekommen, aber fürs Arbeiten.
Genau, also das wird natürlich bezahlt, das Arbeiten. Also im Endeffekt gehe ich mit Plus raus.
Geil.
Genau, wir sind dann halt da hingefahren, haben gearbeitet und konnten dann aber nach der Arbeit immer die Shows gucken.
Finde ich mega.
Und das Coole war, wir konnten uns die Schichten sogar so legen, dass wir sonntags, als Bring Me the Horizon gespielt hat, frei hatten sozusagen. Yeah. Also samstags war meine letzte Schicht. Und sonntags konnten wir dann alles genießen so.
Ja, cool.
Oh mein Gott, das war so toll, wirklich. Das ist auch wieder so typisch, weißt du, wenn, also mein Körper war ja wirklich nicht so auf der Höhe, aber dann in dem Moment, wo es wichtig war, ja,
da, wieder
da hat mein Körper Energie. Funktioniert, wirklich. Ich konnte das Konzert zum Glück ganz genießen, so wie es wollte, und es war wirklich wieder ganz toll. Wir standen richtig gut. Ja.
Würdest du es wieder machen?
Wenn es Line-Up stimmt. Also ich würde das jetzt nicht machen, ich würde jetzt nicht durch halb Deutschland fahren, um dann da, keine Ahnung, mit einem kleinen Plus von 150, 200 Euro rauszugehen.
Gut, du willst ja auch was von haben.
Genau, ja. Also wenn ich halt manchmal auch gesehen habe, was manche Leute für Schichten hatten, die dann halt nicht so viel gucken konnten und es am Ende vielleicht wirklich für Geld machen. Weil ich fand, die Leute, die das gemacht haben, da hat man so echt die zwei Extreme gesehen. Entweder so wirklich ganz junge Leute, so Studenten oder so, die halt wirklich auch das Geld brauchen, ja, und vielleicht auch Bock auf ein bisschen Festival haben. Oder so ältere Leute, die so gefühlt schon an ihrer Midlife-Crisis vorbei sind und die das irgendwie brauchen, um noch irgendwann was anderes zu machen, so, weißt du, ich meine? Mhm. Oder die halt, also ich glaube, viele, also ich meine, es ist halt ein cooler Job, so, für ein bisschen Geld zu verdienen. Aber ich würde es, glaube ich, nur noch mal machen, wenn ich auch wüsste, dass ich meine Schichten so legen kann, dass ich das, was ich sehen will, auch wirklich sehe.
Ja, ja.
So wie es halt bei uns jetzt geklappt hat, war es halt wirklich perfekt. Aber wenn ich jetzt irgendwie dann mich dafür beworben hätte, hätte die Jobs bekommen, hätte am Ende Bring Me the Horizon nicht gesehen,
ja, okay,
dann hätte sich da wirklich gar nichts
gemacht. Ich meine, das wäre ja auch so, der, ne, Grund, warum du da hin wolltest.
Genau.
Das wäre dann blöd, wenn du den dann nicht...
Ja, ich meine, man kann sich auch ganz normal das Ticket kaufen, aber ich gebe schon so viel Geld für Konzerte und Festivals aus und das war eigentlich mal richtig geil, so einen Blick hinter die Kulissen zu machen.
Glaube
Wie gesagt,
ich.
Du konntest einfach hinter die Bühnen rumlaufen.
Man
du
fühlt
warst
sich
dann
einfach so richtig bossy.
Ja, ja, du konntest an diesem Artist Village vorbeilaufen und so, und je nachdem, welchen Job du hattest, so, keine Ahnung, das ist halt schon sau interessant, da mal so hinter die Kulissen zu blicken.
Ja, glaube ich.
Und dieses Hurricane Festival war eh schon ewig so ein Bucketlist-Punkt auf meiner, ich wollte da schon so lange mal hin.
Kannst du jetzt abhaken.
Das war jetzt, ist jetzt wirklich ein fetter Haken. Und dann habe ich noch so überlegt, wenn ich einen Bucketlist-Punkt abhake, dann muss ich ja wieder ein paar neue auf meine Liste setzen, ist ja klar. Und dieses Jahr hat mich das Glastonbury Festival einfach so krass überzeugt. Und weißt du, wo es ist?
Nee.
In England.
Aber ey, ohne Scheiß, wenn man mal weiß, dass man auf sowas mal will, dann ohne Scheiß, ich würde da auch einfach mal drauf sparen. Da würde,
ja,
ich mal so einen Urlaub weglassen.
Ja, auf jeden Fall.
Weil das sind so Festivals in anderen Ländern, ist, finde ich, nochmal was ganz,
ja,
anderes als hier in Deutschland.
Ja, weil
so
man halt auch so eine Reise dann dahin macht. Ich muss ja sagen, ich bin auch schon für Festivals in Deutschland weit gereist. Also ich war ja schon mal auf dem Lollapalooza in Berlin oder auch auf dem Superplume in München.
Ja.
Keine Ahnung, ich war auch schon mal diesem Das Ding Festival, das war auch ultra geil in Mannheim oder halt Rock am Ring so. Aber ich glaube jetzt so, für Deutschland habe ich meine Sachen so abgehakt.
Ja.
Und jetzt muss ich mich international mal ein bisschen umschauen. Und das Glastonbury Festival dieses Jahr, das hätte ich so gerne mitgenommen. Das Line-Up hat mich so überzeugt. Und das war echt krass, weil da waren, also beim Rock am Ring Hurricane waren, glaube ich, so 80.000 Besucher. Und beim Glastonbury einfach 200.000.
Jo, okay. Das ist ein Unterschied.
Sau viel. Und welches Festival ich dieses Jahr auch echt toll fand, war das Primavera Sounds in Barcelona. Und man, ich weiß nicht, wie man sowas dann am besten plant, weil ich will halt schon wegen des Line-Ups so dahin, ne? Und dann frage ich schon mal, wie Leute so spontan dann sagen, okay, ich fliege jetzt noch zum Primavera Sounds Festival nach Barcelona. Und ich denke mir so, wie?
Okay.
Wie?
Vor allem musst du da ja auch planen, wo du unterkommst.
Ja.
Du kannst ja nicht einfach in deinem Auto pennen und sagen, ja, okay. Beziehungsweise gut, wenn es ein Festival ist, dann campst du halt da.
Ja,
so,
aber wie willst du mit dem Flugzeug dein ganzes Zeug dann kriegen? So, ich
stehst du
da
mit so einem Zelt? Mit einem Zelt so, ja, ich brauche nicht mehr, ich bin auf dem Festival.
Ja, und dann habe ich mal geguckt, welches so das größte Festival ist. Und das ist tatsächlich in Milwaukee, Wisconsin, mit 900.000 Besuchern, das heißt das Summerfest, also einfach so ein Festival mit über 800 Acts, aber an drei Wochenenden so.
Wie hieß denn nochmal das mit dem, das auch so bekannt ist in Amerika?
Coachella?
Ja, genau.
Da will ich auch mal hin.
Ja, das habe ich mir nämlich noch gedacht. Ja. So. Das, da würde ich dich tatsächlich auch noch sehen, aber ich glaube, da muss man erstmal Millionär sein, gefühlt.
Ich glaube nicht, also die Tickets kosten, klar, es sind jetzt hohe Preise, sagen wir mal so, kosten so 400-500 Euro, wenn du ein normaler Besucher bist. Wenn du dieses VIP willst, kannst du so mit 1.000, 1.500 rechnen, glaube ich. Und dann ist halt das Teure wirklich dann die Anreise. Airbnbs zu der Zeit sind ja ultra teuer. Da musst du gucken, wie du immer aufs Festival kommst. Am besten mit Mietauto oder so. Und dann bist du halt locker, sagen wir mal, 6.000, 7.000 Euro los, wenn
das
du da fertig
so krass,
bist. Ne? Also das
ist so krass.
Also das ist
allein
schon krass.
Allein der Flug dahin, ne?
Ja.
Das ist schon
und ich
mega
mein,
teuer.
Ich verfolge ein paar Influencer, die da jedes Jahr gefühlt sind. Und die bezahlen es aber auch immer selber. Und für die ist das aber wirklich so, Junge, wir lieben es halt, hier zu sein. Und es gibt natürlich auch dieses Klischeehafte, dass dieses Coachella ja dieses Influencer-Festival ist, aber...
Aber machen wir uns nichts vor, irgendwie ja schon.
Ja, ist es auch. Aber dieses Jahr, ich weiß nicht, was mit der Musik dieses Jahr los ist, das Line-Up vom Coachella, ich hätte alles dafür gegeben, um da zu sein. Ich glaube, ich habe da ja auch schon mal drüber geredet. Ne? Als
warte mal, war nicht Billie Eilish mit Lana Del Rey?
Ja,
die
genau.
Haben doch da zusammen gesungen.
Ja, Video Games und Ocean Eyes haben die zusammen performt.
Das habe ich gesehen.
Oh mein Gott, ich habe den Livestream gesehen, ich war am Ende, aber anderes Thema. Naja, auf jeden Fall waren das jetzt auf jeden Fall meine Festivalerfahrungen und fand ich auf jeden Fall alles super spannend und bin jetzt immer noch ein bisschen krank. Also so ganz gesund bin ich noch nicht, obwohl es jetzt schon fast 2 Wochen her ist.
Ach, das wird schon.
Ja,
kriegen wir hin.
Irgendwann.
Ja, Festivals ist halt auch, also dieses Jahr auch bei mir wieder ganz präsent. Morgen geht's aufs nächste tatsächlich.
Wohin?
Zu Ruhr Love.
Ah, ich bin morgen auch noch auf dem Festival, fällt mir gerade ein.
Guck mal, wir sind hier überall, so jedes Wochenende auf irgendeinem Festival, so, ja.
Ja, aber ich fahre nur dahin, um eine Band zu gucken nach Luxemburg, ist es nämlich, weil da spielt Royal Otis. Also wenn der Podcast rauskommt, war es schon.
Okay. Ja, ja und dann natürlich Ende, Anfang August natürlich die Nature,
stimmt.
As always. Und wir wollten noch, ich glaube, das ist am Ende August aufs Lucky Lake. Das ist auch so ein Festival, so ein Techno-Festival. Aber ich glaube, das merkt man ganz extrem. Es gibt so zwei Sachen. Entweder du nimmst dir für den Sommer vor, okay, ich besuche mehrere Festivals und gebe mein Geld dafür aus, oder du planst einen Urlaub
ja,
und gibst das Geld dafür aus. Aber beides funktioniert nicht so ganz, nee. Weil Festivals haben schon ihr Geld, was
ja,
sie
deswegen,
da brauchen. Deswegen.
Das mit dem Job kam uns echt saugelegen und kann ich sehr empfehlen, ja.
Vielleicht darf ich ja irgendwann mal als Videograf arbeiten.
Ja, weil das
Festivals.
War nämlich meine ursprüngliche Idee, dass ich mich... für Fotos halt auf diesem Festival bewerbe.
Oh, das wäre natürlich fett, ne?
Ja, und dann habe ich ein bisschen recherchiert und es ist halt irgendwie, gibt es da keine offizielle Anlaufstelle. Also ich glaube, da läuft doch viel über Vitamin B oder man muss sich halt irgendwie so besonders bewerben oder so, aber keine Ahnung, wer das dann prüft oder liest. Und dann bin ich halt auf diese Basic-Festival-Jobs aufmerksam geworden und dachte, ja, okay, mach halt die.
Ich glaube, man muss da auch schon, ich weiß nicht, ob da nicht jeder Act auch so seinen eigenen Fotograf hat.
Ja, das sowieso, aber das Festival an sich hat... ja, bestimmt auch eigenes Marketing.
Ja, auf der Nature sieht man ja auch immer, dass immer noch so Fotos vom Campingplatz und so gepostet werden. Da beginnen Leute dann mit Kameras und sowas rum und ich denke mir so, ich sehe die da nie. Ich so,
ja. Aber da finde ich es auch krass, diesen Spagat dann zu finden, weil ich glaube dafür...
Spagat?
Hä? Sagt man doch so. Den Spagat zu finden, in dem ich mir denke, oh, ich würde jetzt am liebsten hier mitfeiern und nicht, okay, ich muss noch arbeiten.
Ja,
das war halt, weil diesen Jobs, die ich hatte, ganz cool, weil du hast halt in dem Sinne nichts verpasst, weil du halt immer irgendwas wirklich gemacht hast.
Ja.
Du warst jetzt nicht vor der Bühne und musstest dann irgendwie Getränke verteilen oder so.
Ja, das glaube ich.
Sondern warst halt eh am Arsch der Welt, so ungefähr.
Hast es quasi nicht so mitbekommen und hattest keine FOMO dann auch.
Genau,
ja. Ich habe noch eine andere Frage.
Yes.
Die ist mir auch einfach unter der Dusche eingefallen.
Ach, wie immer, ne?
Wie immer. Es ist aber nicht meine Frage der Woche, da ist eine andere.
Oha.
Und zwar hat mich das einfach mal interessiert, welche Disney-Prinzessin du wärst.
Okay. Ich glaube, ich wäre gern Ariel.
Warum?
Ist das eine Prinzessin? Ja, schon.
Ja,
die Prinzessin des Meeres.
Hä, Leute?
Ja, muss ich dazu noch was sagen, warum? Wie cool ist es bitte, eine Meerjungfrau zu sein?
Du magst Wasser?
Ja. Ich habe sogar eine Meerjungfrau tätowiert. Ich bin
ja
Rettungsschwimmerin. Das ist mein Sign. Nee, eigentlich ist es ja nicht mein Sign, aber...
Außer die roten Haare, die fehlen noch.
Ja.
Und vielleicht die Schwanzflosse.
Ach, so Mist. Und die Fähigkeit, unter Wasser atmen zu können. Ja, und du?
Boah, das ist... Ich glaube, Also ich habe mir da mal Gedanken drüber gemacht und ich dachte eher so an Mulan oder Pocahontas.
Mulan sehe ich bei dir.
Ja.
Die ist schon krass.
Die ist krass irgendwie.
Die ist schon echt saucool.
Die ist so ein bisschen emanzipiert und die ist
die
halt
macht
so
halt ihr Ding und crazy. Scheißt auf die Männer. Nein, am Ende ja nicht, aber.
Ja, und oder halt Pocahontas, weil die ist halt auch so Natur und mit Tieren und auch so. Keine Ahnung, so ein Freigeist.
Ja, das stimmt.
Also,
ja, das sehe ich bei dir beides.
Ich wüsste auch nicht, welche jetzt, aber eine von denen auf jeden Fall.
Das ist eine gute Frage. Magisch.
Ja. Ja, und ich habe tatsächlich für den, jetzt, da der Sommer ja jetzt da ist,
ja, oder auch nicht so, ja, okay.
Das ist so eine bescheuerte Situation hier mit dem Sommer. Also irgendwie ist er dann da und dann irgendwie doch nicht. Dann haben wir eine Woche lang, haben wir 30 Grad und dann regnet es wieder.
Ja.
Dann hagelt es auf einmal, Tennis Ball, fette Hagelkörner und du denkst einfach nur so, what? Wir haben noch keinen April mehr. Und zwar habe ich ein neues Lieblingsgetränk für den Sommer. Ich bin relativ spät an damit. Ich bin ein bisschen dem Trend hinterher, aber ihr kennt doch sicherlich noch Pink Drink. Das ist so geil, das Getränk.
Ich weiß nicht, wie wir das damals in Corona immer gemacht haben.
Das war irgendwann so gehypt und ich weiß halt, ich kam da, ich habe den nie getrunken, weil das war, ich glaube, so ein Starbucks-Drink.
Ja, genau, der wurde vom Starbucks-Drink so nachgemacht zu Hause dann mit
anderen
Zutaten.
Super, genau, und meine Mom ist da ein bisschen late to the party immer und die ist dann so auf Pinterest unterwegs und dann kommt die so an mit so Sachen. Guck mal, das will ich unbedingt mal ausprobieren. Ich so, ja, das war 2019 mal Trend, aber können wir gerne tun. Und dann hat sie diesen Pink Drink selber gemacht. Dann habe ich das probiert, das ist ja mit so Kokosdrink
und so Holunderblüten
Sirup.
Ja.
Oh, das war schon lecker.
Ja.
Also und wenn du das dann wirklich eiskalt trinkst, boah, das ist wirklich geil.
Ja.
Das ist mein Favorite Drink und der sieht halt schön aus, ne?
Wir können ja das Rezept in den Post packen.
Und wir können ja jetzt selber Cocktails machen.
Stimmt, wir sind ja zertifizierte Cocktailmeisterinnen.
Wir haben einfach Zertifikate dafür, dass wir als Barkeeper Grundkenntnisse.
Ich glaube nicht, dass das irgendjemand anerkennt. Lina will so sich für einen Barjob bewerben. Hier ist mein Zertifikat.
Ey, da steht drin, dass wir alle nötigen Grundkenntnisse haben.
Ja, okay.
Wenn wir weiter, also für weitere Erweiterungen.
Ja, müssen wir den nächsten Kurs
über, für weitere Erweiterungen, für weitere Kenntnisse brauchen wir noch einen neuen Workshop. Aber die Basics, hallo?
Ja,
ich kann damit
das hat
jetzt
auch
quasi
ultra Spaß gemacht, fand ich.
Hätte ich jetzt das Equipment zu Hause, ich würde das permanent machen, aber ich kaufe mir dafür
jetzt extra Drinks.
Aber so richtig so mit dem
Shaker. Wir haben ja gelernt, wie wir das mit dem Eis und so machen muss, aber das war echt witzig.
Aber ich kann mir vorstellen, dass so Cocktail-Equipment mega teuer ist.
Ach ja, aber das kaufst du dann
so
einmal.
So Shaker aus richtigem Aluminium und so ultra leicht und in der Hand liegend. Keine Ahnung, was da alles
gibt. Auf jeden Fall viel Kram. Soll ich noch ein paar Social-Media-News mit dir droppen?
Ja.
Hast du mitbekommen, ich meine, du bist, glaube ich, nicht mehr so aktiv, aber dass BeReal verkauft wurde?
Nein.
Willst du mal schätzen, für wie viel Geld diese App an einen Spielehersteller verkauft wurde?
Boah, ich bin richtig schlecht im Schätzen.
Ja.
Also relativ schlecht. Ich habe einmal gut geschätzt, das war's.
Du kannst dir mal so überlegen.
Für wie viel Geld verkauft man denn eine App oder ein Unternehmen? Ist es. Oh, ich weiß nicht, ich bin richtig schlecht. 2 Millionen?
Ich würde ein bisschen höher noch gehen.
5 Millionen.
500 Millionen?
Oh, ja, da war ich ja gar nicht so.
Das ist
ja
schon krass, ne?
Ja.
Vor allem, ich hatte immer diesen Typ, der die App halt gemacht hat, so auf meiner For You. Der heißt David Aliga. Nee.
Alligator.
Aligas.
David Alligator, heute zu Aliagas Besuch heißt bei der. Creative Cloud. Und herzlichen Applaus für David Alligator.
Ich glaube, der kann kein Deutsch. Das finde ich immer voll interessant gewesen. Also ich benutze BeReal immer noch sehr gerne. Und dieser Typ, der die App halt gemacht hat, der hat das auch immer so ein bisschen als Personal Brand so ein bisschen mit seinem eigenen Account vermarktet so und hat auch immer viel Content dazu gepostet, so, weil ich meine, das ist seine App und dann hat er auch immer sein Gesicht praktisch so als Personal Brand dahinter gepackt. Und ich fand das so interessant, weil der hat auch wirklich mit einem einfachen TikTok dann so gesagt, yo Jungs, ich habe hier die App für 500 Millionen verkauft und macht jetzt einfach mit seinem privaten Content so weiter. Also macht jetzt so ein bisschen Wechsel zwischen, okay, es ist nicht mehr das Face von BeReal, sondern er ist einfach jetzt eine
irgendein Face.
Eine Person des öffentlichen Lebens, so die Geschichten teilt, so. Finde ich halt sau interessant, weil er ja jetzt erstmal mit Profit daraus geht und trotzdem halt noch die Reichweite von Social Media hat, was eigentlich voll cool ist für ihn so.
Das,
ne,
dachte ich mir gerade noch so. Ja. Richtig abgesahnt hier.
Was aber dann irgendwie trotzdem schade ist, also wenn ich jetzt so eine App gemacht hätte, die auch voll den Hype hat, aber man merkt natürlich, der Hype flacht auch weiter ab, so, ne, ich glaube nicht mehr so viele Leute melden sich jetzt irgendwie neu dafür an, aber dann das einfach zu verkaufen und du weißt gar nicht, was ein anderes Unternehmen dann damit macht, so, weißt du, weil das neue Unternehmen will halt jetzt ein bisschen mehr die App, ja, mehr monetarisieren, also dass da mehr Geld mit dabei rumspringt und dann heißt es ja im Nachhinein immer, okay, was werden die dann wohl damit machen, so, ne? Weil die natürlich die App langfristig profitabel halten wollen.
Aber die funktioniert immer noch so wie vorher.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber es kann natürlich sein, dass sich ja Sachen verändern. Da denke ich mir immer so, krass, wenn man sowas verkauft, wo man so sein ganzes Lebenswerk so reingesteckt hat, weil er hat die letzten Jahre wirklich nur daran gearbeitet. Finde ich irgendwie dann immer spannend. Das ist
krass,
ne?
Irgendwie, auch, wie man dann zu so einer Entscheidung kommt.
Und vor allem, wenn dann jetzt so ein Unternehmen, die haben halt schon gesagt, die planen dann halt Werbung auf die Plattform zu bringen. Ich meine, da ist schon so ein bisschen Werbung, aber
muss das sein?
Überall.
Ist wirklich, das
ich meine,
es
ist klar. Klar, die haben jetzt so viel Geld dafür bezahlt, Geld muss ja wieder reinkommen. Aber ich finde das dann immer so interessant, weil man ja schon merkt, okay, die App hatte zwar ihren Peak, aber denkst du, dass jetzt noch Leute sich neu dafür anmelden gerade?
Also ich hatte gerade wieder den Gedanken im Kopf, ob ich das mir nochmal installieren soll. Aber,
also ich liebe die App ja immer noch, aber ich merke halt wirklich, dass die User, also ich hatte mal viel mehr Leute, die da aktiv waren. Ich, so, ne?
Ich glaube, das war so ein, das war einfach so, ich glaube, das war so ein Hype-Ding.
Ja, und dann frage ich mich,
Phase einfach benutzt hat und dann irgendwann einfach vielleicht keinen Bock mehr hatte, da regelmäßig jetzt das zu nutzen.
Ja,
oder
und
so,
dann frage ich mich, warum, also ich meine, klar ist cool, dass er das so verkauft, das Unternehmen, was die halt kauft, die App, wird ja wohl genug Geld haben, so dass man das schon mal für 500 Millionen Euro sowas kaufen kann. Ja. Aber wenn so eine App gerade eh nicht mehr so ultra im Hype ist und man dann noch plant, so Werbung da rein, Monetarisierung, die muss das Geld bringen, ich sehe da irgendwie ein bisschen so schwarz. Aber
es kann auch sein, dass sie das nicht ohne Grund so gekauft haben, weil sie sich vielleicht irgendwie denken, ja, wir pimpen die App jetzt so,
ja,
auf,
kann
dass
natürlich
dann
auch
wieder
sein,
viel mehr die nutzen.
Ja, kann natürlich sein.
Neue Features oder sowas kommen.
Ich bin einfach bei so Sachen mal voll gespannt, wie sich das dann so entwickelt dann.
Ja, ich auch. Also kann sein, dass die nachher irgendwas richtig Krasses daraus machen oder so. Dass du dann,
ich meine, an sich soll die
Video
App ja, nee, guck mal, das finde ich ja schon wieder. Ich meine, Videos kannst du ja, du siehst immer so die, wenn du es einstellst, so die letzten 10 Sekunden, bevor du auf die
also so
Aufnahme,
live,
genau,
Foto
live-fotomäßig. Aber ich fand, das Tolle an der App war ja, dass sie so einfach ist. Weißt du, das ist kein Social Media, wo du wieder 3 Stunden drauf hängen bleibst, sondern du machst einmal am Tag dieses Bild, bist dann vielleicht noch 2 Minuten drauf, um zu gucken, was deine Freunde posten, und dann ist die App wieder für einen Tag weg, so, ne? Und dann finde ich es immer so schade, wenn so einfache Konzepte irgendwann so big werden im Sinne von, okay, jetzt gibt's noch das, das, das und am Ende ist es ein zweites Instagram, so, ne?
Ja, es ist halt Marketing.
Ja, klar.
Das ist die Branche, die muss
die
sich
Branche
irgendwie immer weiterentwickeln, das verstehe ich manchmal auch nicht, aber ich glaube, wenn es um Geld geht und um Reichweite, da wird hier alles über Bord geschmissen.
Ah, apropos Reichweite, gute Überleitung zu meiner zweiten Social Media News.
Siehst du, hier, super.
Lina, wir spielen uns die Bälle zu. EM, ja.
Heute spielt Deutschland.
Interessiert mich nicht.
Vicky.
Ich habe noch nicht eine Sekunde
ich
in diese EM investiert.
Mal zum Public Viewing. Das
Public Viewing.
Mann, das wollte ich schon immer.
Viewing.
Ich kann es nicht aussprechen.
Nicht schlimm. Ja, ich nicht. Ich werde auch dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht freiwillig sowas mir angucken, aber ich wünsche dir trotzdem.
Richtiger Hater, Alter.
Nee, ich habe einfach nur keinen Bock auf Gemännere. Nein, ich wünsche dir natürlich viel Spaß. Go Deutschland.
Was ein Elan, Go Deutschland.
Ja, ich finde es auch irgendwie ein bisschen krass, dass man in so einer Zeit, wo die politische Lage so ein bisschen crazy ist, sich so mit Deutschlandflaggen, ja egal, das ist jetzt ein ganz anderes Thema.
Stop.
Ich wollte über was anderes sprechen. Ich wollte über Instagram sprechen, weil es gibt ja immer solche kleinen Insider-Infos und das Coolste ist ja auch, wenn man diese Insider-Infos direkt von den Leuten bekommt, die diese App ja eigentlich steuern, ne? Und das Coole ist, dass dieser Adam Mosseri, der halt Instagram gehört, der macht immer mal wieder so Reels und sagt dann halt, yo Leute, wusstet ihr schon, dass das und das gerade voll cool ist für Insta und dass das uns besonders wichtig ist und gibt damit eigentlich voll die guten Tipps, um halt Instagram so zu nutzen, wie natürlich die Leute da oben das wollen. Und der hat jetzt ein Reel gepostet, wo er gesagt hat, wie viel wichtiger es geworden ist, Beiträge zu sharen, also an Freunde zu verschicken. Und immer wenn die dann sowas sagen, dann denke ich mir, ja okay, das ist halt wahrscheinlich auch das, wo die dann gerade ihr Augenmerk drauf legen. Und das ist dann auch voll wichtig so für uns oder auch wie wir die Plattform für unsere Kunden aufbauen. dass wir die halt dann so nutzen, dass es am besten ist. Und das finde ich super interessant, wenn man dann so Infos hat, wie, ja, dass die halt wollen, dass Beiträge immer weiter so geteilt werden. Natürlich ist sowas wie Verweildauer auf Posts immer noch super wichtig. Solche Dinge werden, glaube ich, niemals unwichtig werden. Mhm. Aber hier merkt man richtig, dass so das Ziel ist, so ein Community-Building zu erschaffen. Also so, dass man halt...
Richtiges Vernetzen.
Ja, dass man halt nicht nur optisch ansprechende Inhalte macht, sondern auch darauf achtet, dass die Beiträge halt informativ und nützlich für Follower sind. Mhm. Sodass die, die dann am Ende mit einem Mehrwert sehen und dann halt auch gerne teilen wollen. Zum Beispiel, er möchte halt, also Musui hat halt gesagt, er möchte halt einen Ort schaffen, wo man unbedingt Dinge entdecken will und die dann halt mit seinen Freunden teilen möchte. Und dass es nicht nur so ein passiver Konsum von Social Media ist.
Ich bin ehrlich, das Einzige, was ich mit meinen Freunden teile, sind Memes. Und ja, die haben keinen Inhalt und auch gar nicht so wirklich irgendeinen Kontext, ja, sondern es ist einfach nur dumm.
Ich finde das halt so interessant, weil mich erinnert das irgendwie so an die Sache, wie ich TikTok sehr viel nutze. Weil ich bin so ein Mensch, meine Freunde bekommen von mir am Tag mindestens 10 TikToks geschickt oder so. Oder ich bin super oft so, okay, das TikTok erinnert mich an dich, das möchte ich teilen, so an dich. Und ich weiß nicht, ob nur ich diese App so nutze oder ob das jetzt wieder so ist, dass ich Instagram da was abschaut. Also weißt du, wie ich meine?
Ja, ich verstehe schon.
Weil ich weiß nicht, ob das, aber ich glaube, auf Instagram werden Reels, glaube ich, auch genauso geschickt. Also ich bin ja nicht so im Reels-Thema drin, ich bin ja
nicht
halt auf
TikTok. Schon, ne?
Ich aber halt Reels werden bestimmt genauso geschickt. Ja. Und vielleicht kommt das irgendwie so daher. Was ich mir dann aber noch gedacht habe, ist ja auch irgendwie voll krass, weil so eine These ist von mir, User, die sowieso schon viel Reichweite haben, haben dann ja voll den Vorteil, weil Instagram ja eh schon auf diese Beiträge bevorzugt, die schon viel Engagement haben, also wo schon viele Leute reagieren und die werden dann ja schon häufiger angezeigt und die haben ja dann voll den Vorteil, weil die werden ja dann nochmal mehr geteilt, ja, weißt du, wie ich meine?
Ja, ja.
Ich weiß ja nicht, ob das nicht so eine Kluft zwischen so den ultra großen Influencern aufmacht, die sowieso schon Reichweite haben und automatisch bei diesem Game so Inhalte teilen Vorteil natürlich haben. Ne? Obwohl andererseits die Explore-Page ja den Algorithmus ja auch auf dich anpasst, deswegen ist es irgendwie
aber andererseits, du gehst ja nicht her und fängst dann an aus Prinzip jetzt dann nur noch Beiträge anzugucken und zu teilen, die dich eigentlich gar nicht so interessieren,
ja, nee,
und die wenig Reichweite haben, sondern das ist ja automatisch, dass du auch das, was schon viel Reichweite hat, dass du das dir anguckst und das auch teilst. So. Also ja, ich glaube, keiner geht her und guckt irgendwelche, sucht irgendwelche Konten, wo wenig Reichweite
ist. Ich meine nur,
so,
dass man ja sowieso schon wahrscheinlich Schwierigkeiten hat, ausgespielt zu werden,
ja,
und das wahrscheinlich dann, ich weiß nicht, ob das nicht so eine Kluft noch größer macht irgendwie, aber...
Aber dafür hast du ja auch die Bezahlfunktion, dass du das pushen lässt.
Ja,
von,
damit wieder die Taschen voll, da wären wir wieder beim Anfangsthema.
Ja, ich meine, das ist clever geregelt von denen, ne?
Ja.
Also,
aber ich finde es sehr interessant, vor allem, dass dann halt so offiziell, also dass dann einfach der CEO von dieser App, also der Kopf der Firma, sich da hinsetzt und sagt, ja, also übrigens, denk dran, uns ist wichtig, dass Inhalte geteilt werden, weil eigentlich will ja jeder wissen, wie dieser Instagram-Algorithmus funktioniert. Oder alle sagen immer so, oh ja, das ist alles so ein Mysterium, jeden Tag ändert sich was. Aber andererseits, wenn man da so ein bisschen am Ball bleibt und sich so ein bisschen so informiert, wer da was jetzt so zu sagen hat, dann kann man da schon sau viel rausziehen aus diesen,
ja,
Sachen so, ne?
Ja, ja.
Also ich finde es immer mal ganz cool dann so.
Ja.
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 Wollte ich mit euch teilen.
Ich habe, okay, das
wie,
war...
Wie den Post, ha, Spaß.
Das war süß.
Ja.
Ich habe noch, ich weiß nicht, beim letzten Mal auf jeden Fall habe ich, ich glaube, das war irgendwann in der letzten oder vorletzten Folge habe ich irgendwie von Leonardo da Vinci erzählt, dass er ultra lange gebraucht hat, um die Mona Lisa fertigzustellen, um genau zu sein, 14 Jahre.
Aha.
Ich habe jetzt ein bisschen darüber noch recherchiert und habe rausgefunden, dass dieser Mensch sehr leicht ablenkbar war und halt viele seiner Werke unvollendet gelassen,
ja,
hat. Und obwohl es so ein typischer Renaissance-Mensch war, hat er halt hunderte von Notizen und Skizzen so unvollständig hinterlassen, auch nach seinem
Tod.
Als wäre
da so ein Chaos-Kopf
gewesen. Ja, und der hat halt insgesamt 17 Jahre zum Beispiel, 17 Jahre zur Fertigstellung gebraucht für das Gemälde Das letzte Abendmahl. Das,
ja,
kennst du ja bestimmt,
ja,
ne?
Ja, das kennt man, ja.
Und das war so, da denke ich mir so, ich irgendwie fühle ich mit dem, weil wenn ich male, habe ich kurz so einen Flow, habe ich mega viele Ideen, dann bin ich auch voll motiviert, das umzusetzen. Und dann lasse ich mich wirklich manchmal leicht ablenken und denke mir so, oh, das steht da, nee, das stört mich gerade, das muss ich da jetzt wegräumen.
Ja.
Und dann ist das so eine Kette und dann verfolgt mich dieses, jetzt von da switche ich zu diesem, ich glaub, man dann wieder
es
dazu.
Auch ADHS.
Ja,
Spaß, ich glaube, ich möchte keine Ferndiagnose stellen.
Nee, ich glaube, heutzutage hat auch gefühlt jeder ADHS. Also ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt nee, ADHS
war nur
ist.
Spaß.
Nee, alles gut. Also ich habe mich damit auch schon befasst. Ich so, bin ich dafür vielleicht betroffen? Aber ich glaube, man sollte nicht immer alles so direkt
ja.
anfangen zu diagnostizieren. Ich meine, das ist nicht immer so. Ja. Ich merke, dass ich Phasen habe, wo ich dann zum Beispiel mega viel Stress habe und mir so denke, ich muss das jetzt unbedingt in diesem Zeitplan einhalten und dann aber denke, jetzt liegt das darum,
hast du dir halt auch selber
jetzt
gemacht,
muss ich das noch machen, genau. Und deswegen fühle ich so mit dem.
Ja.
Und dann hat er das letzte Abend mal vollendet. Erst nachdem der halt nachdem den halt so gedroht wurde, dass der finanziell dann nicht mehr unterstützt wird. Ne? Und dann hat er es hingekriegt, das fertig zu machen. Und da fühle ich auch mit dem, weil wenn ich auch so merke, so, oh, wenn ich überlege, so, oh, dafür kriege ich Geld, ich sollte vielleicht mal dafür weitermachen, weil sonst,
Ja,
aber das war irgendwie crazy, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man 17 ja. Jahre für ein Bild, 17 Jahre, nee. Ich weiß auch gar nicht, wie groß das war. Die Mona Lisa ist ja relativ
sehr
klein,
aber diese Amma ist, glaube ich, größer. Aber ich finde es einfach krass, weil ich würde niemals auf die Idee kommen, also ich könnte das gar nicht, ich brauche Dinge abgeschlossen.
Ja.
So, ne? Und wenn es dann halt scheiße aussieht, dann ist es halt trotzdem fertig, ja. aber es ist halt scheiße, so, weißt du, wie ich meine? Dann ist es halt irgendwann so.
Alter, ich denke mir auch so, wenn ich dann ein Bild anfange oder ein Projekt und ich sehe das da halbfertig stehen, ne, jedes Mal denke ich mir so, boah, das bringt mich auf die Palme, dass das jetzt nicht fertig ist, dass, ja. dass das halbfertig steht, ne? Aber wenn es zum Beispiel die Zeit nicht zulässt, dass ich da jetzt dran weiterarbeiten kann oder sowas, dann denke ich mir immer so, ja, okay, aber ich sehe das dann und denke mir so wirklich, nee, es muss fertig sein, sonst bin ich nicht beflügelt.
Ja, ich fühle das.
Oh nee, ja. aber ja, da muss
aber, ich. Ja, guck mal, das gibt's schon immer. Also es liegt nicht nur an den Social Media, die einen dumm machen, sondern früher auch schon. Aber ja, ich finde das krass, dass man sich das sowas einfach, das ist ja wirklich seine Lebensaufgabe
ja,
gewesen, ne? Also
ja.
anders kann man es ja nicht betiteln, ne?
Fand ich krass. Und jetzt kommen wir noch zu meiner Frage der Woche.
Oha, die Frage.
Die ist eigentlich ganz cool. Also, wenn du eine Kuchenfirma hättest, welche Art von Kuchen würdest du machen und was wäre dein Slogan?
Also, mit dem Slogan, da weiß ich jetzt schon, dass ich da länger für brauche. Und mein Kuchen wäre auf jeden Fall so ein richtig geiler Käsekuchen mit Sahne.
Ja?
Ja.
Magst du Käsekuchen?
Ja, aber ich esse auch.
Wäre auch jetzt lustig, wenn du. Nee,
eigentlich nicht. Ist das mein Least Favorite, aber verkauft sich so gut. Marketing,
wir sind wieder da.
Nee, eigentlich bin ich bei Kuchen. Ich liebe einfach fast alles. So, weißt du, wir waren, auch als wir in Wien waren, hatten wir einer Freundin so zum Geburtstag geschenkt. Ja, du darfst dir dann, wir gehen dann ein Stück Sachertorte essen. Und dann waren wir dann da und dann gab es einfach.
Stimmt, diese berühmt-berüchtigte Sachertorte. Ja. Wie schmeckt die? Hast du die gegessen?
Ja, ich habe die dann gegessen. Tatsächlich haben sich meine Freunde dann auch doch andere Kuchen ausgesucht, weil da einfach die Kuchen.
Verräter!
Die sahen so krank aus. Wirklich, meine Freundin hat sich Kuchen mit Gold draufgeholt und mir so, oh mein Gott, das sieht so fancy aus. Und das war dann mit Pistazie und Nougat, Alter, dieser Kuchen, ich durfte mal probieren, das war Himmel. Meine andere Freundin hat sich, und ich weiß gar nicht mehr, Linzer-Torte, fand ich nicht so geil, muss ich sagen. Und ich hatte dann Sachertorte. Und Sachertorte ist ja so ein Schokokuchen, aber mit, da ist irgendein Obst drin, ich weiß gerade nicht welches, und deswegen ist er so sapsig, aber gleichzeitig ultra schokoladig. Und ich fand den so lecker, also wirklich ultra geil. Also bei Kuchen, wirklich, ich esse da alles so. Also ja, deswegen ist es auch schwer, sich zu entscheiden. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich sowas wie Frankfurter Kranz wählen soll als meine Kuchenfirma, weil ich habe einmal in meinem Leben.
Vickys Kranz.
Ich habe einmal in meinem Leben Frankfurter Kranz selber gemacht, so richtig. Und das war einfach ein 3-Tages-Projekt, so gefühlt.
Ja, das stimmt.
Nee, aber ich glaube, ich wäre bei so einem Basic-Käsekuchen. Ich glaube, das könnte man auch gut mit mir identifizieren, so. Da sehe ich mich als Personal Brand hinterstehen.
Vor allem kannst du den ja auch noch richtig geil pimpen. So.
Kennst ja,
du diese DIY-Käsekuchen
so drauf machen oder sonst was?
So ja, oder so Schokolade da? Und so Macarons und
ja.
sowas.
Ja.
Ich glaube, ich würde ins Brownie-Business einsteigen. Weil man kennt ja mittlerweile irgendwie alles. Man kennt so Cinnamon Rolls, man kennt Donuts, man kennt.
Denkst du diese ganzen Ketten, die dann immer aufmachen, ne?
Ja, genau, ja. Was da noch alles gibt, ne? Und ich denke mir so, so Brownies kenne ich jetzt noch nicht. Also so, keine Ahnung, irgendwie, dass man so Brownies auch richtig pimpt mit irgendwie noch verschiedenen Toppings oder verschiedenen Füllungen.
Ja.
So Pistazien. Oh. Hier diese virale Dubai-Schokolade ist ja jetzt
ja,
irgendwie.
Ja, hab ich auch gesehen.
Die wollte ich eigentlich mal nachmachen, aber ich habe keinen noch nicht mal so eine Schokoform und noch nicht mal dieses komische Teigzeug, was da reinkommt.
Ja.
Aber da könnte man auch so eine Pistazienfüllung und sowas reinmachen. Man könnte ja auch.
Hey, Pistazie ein bisschen, ist gerade generell einfach so ein Hype.
Ja, ne?
Das, aber ich liebe alles dran. Ich
es ist auch geil. Toll. Ich weiß nicht, wo haben wir das? Irgendwo habe ich so einen richtig krassen Pistazien. Bei uns hier in Wittlich in einem Restaurant haben wir so einen Pistazien-Nachtisch gehabt.
Oh, geil.
Boah, das war so lecker. Und ich war so, ich bin im Himmel, aber ich kann nicht mehr. Ich war schon so satt. Das ist dann natürlich alles leider so mastig. Aber Und man könnte Brownies mit anderen Substanzen
kaufen. Ich meine, ist ja jetzt legal, ne?
Das müsste man aber separieren und dann müsste
ja,
man
damit
das,
meine
die wären in so einer, die wären in so einer Vitrine drin und da dürfte man dann auch nur mit Ausweis und alles mögliche. Ach, keine Ahnung.
Ja, du hast
man
Konzept.
Spinnt schon ich, alles ich zusammen. Schon, genau.
Da ist ein Konzept dahinter. Lina, ich glaube, du solltest das machen.
Ja,
deine Mom kann ja für dich backen und du machst alles andere.
Sagte die zu mir letztens wirklich so, sollen wir nicht Hanf anpflanzen? Damit können wir bestimmt gut Geld machen. Ich war so,
jeder,
okay.
Witzig. Na gut, kann man ja machen.
Kann man. Muss man aber nicht.
Hast du noch Energie für meine Musikabteilung?
Ja, ich, ja.
Ja, bist du denn wirklich auch bereit? Deswegen frage ich.
Ich bin bereit.
Okay, ich habe ja schon letzte Woche über Brad gesprochen.
Brad, ja?
Ja?
Ja, ja.
Letzte Woche, letzte Folge,
ja,
oder?
Ja, ja. Das Album.
Die Charlie, die macht mich fertig. Ich kann nicht mehr, das Album, es macht mich so fertig. Ich höre es die ganze Zeit, immer noch. Immer noch.
Das heißt was.
Die ganze Zeit. Und was ich so interessant finde, ich mache ja dann immer so Deep Dives in die Musikwelt. So, ne? Und Charlie XCX hat gesagt, dass es keine Diss-Tracks auf dem Album gibt. Dafür kann man sich da aber einiges herleiten. Also das ist immer ganz witzig, wenn Leute sagen, nein, da sind keine Diss-Tracks drauf. Aber man kriegt einfach so richtige Hinweise
alles so zweideutig, ja.
Und man weiß ganz genau, was diese Frau da gerade meint. Und zwar, ich weiß gar nicht, ich habe zwei Songs, über die ich sprechen will. Einmal Sympathy is a Knife. Charlie XCX, also die Künstlerin, die das Lied geschrieben hat und die Künstlerin halt, so die Sängerin.
Ja.
Die ist verlobt mit dem Drummer von The 1975. Kennst du die Band?
Also der Name kommt mir auf jeden Fall bekannt vor.
Ja, die machen
das. Das ist auch so ein Standardsatz. Der Name kommt mir bekannt vor, aber ich das jetzt kenne, weiß ich nicht.
Ich kenne gerade keinen Song, aber den Namen habe ich schon mal gehört. Also 1975 kennt man vielleicht eher durch den Frontsänger Matty Healy.
Ja, okay.
Und der hatte ja, wie ich ja schon mal in einer anderen Episode wahrscheinlich erzählt habe, immer so ein On-Off-Ding mit Taylor Swift. Und das Interessante ist ja, dadurch, dass Charlie ja mit dem Drummer verlobt ist und Taylor mit dem anderen Typ dann ja immer so abgehangen hat, man läuft sich ja dann mal über den Weg, so, ne? Und in Sympathy is a Knife singt sie erstmal die erste Strophe, da singt sie so, I don't wanna force a smile, this girl taps my insecurities, don't know if it's real or if I'm spiraling. Also, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig deute, aber dieses Girl triggert meine Insecurities, also ich fühle mich gar nicht wohl in ihrer Gegenwart.
Du hast es gerade eigentlich nur so zu 10% übersetzt.
Scheiße. Ich meine so, taps my insecurities, this girl, ist eigentlich auch mein ganz normaler Wortgebrauch. Also so nach dem Motto, ich fühle mich gar nicht wohl, wenn die da rum ist, weil ich habe Unsicherheiten und die fördert die irgendwie. Und in der zweiten Strophe, das ist nämlich das, worum es jetzt geht, don't wanna see her backstage at my boyfriend's show. Fingers crossed behind my back. I hope they break up quick. Also,
schwierig.
Ich weiß ja nicht, wie man das uns deuten will, aber ich glaube, da ist das gute TS mit gemeint.
Das wird,
Pass auf, die Rache kam wieder direkt. Nee, Spaß, keine Rache, aber es muss ja geplant gewesen sein, beziehungsweise weiß ich nie, wie diese Industrie so funktioniert, weil Charlie war wieder kurz davor, auf Nummer 1 zu gehen in den UK Top Charts.
Ja.
Und Taylor Swift veröffentlicht einfach die 35, 36 und 37. Version ihres Albums UK Exclusive. Charlie kommt aus der UK, war kurz davor in der UK auf 1 zu gehen. Taylor Swift macht 35, 36, 37. Version ihres Albums UK Exclusive. Ich weiß, ich habe mich gerade 1:1 überholt, aber wiederholt, aber
die Frau ist aber auch manchmal ein bisschen wirklich, also was ist da mit der Frau los? Was ist für Fame?
Was
will die abgreifen?
35, 36, 37.
Aber was unterscheidet das denn noch?
UK Exclusive. Ich komme da nicht drüber.
Was unterscheidet denn diese Version noch voneinander?
Irgendwelche Textnachrichten, Sprachnachrichten oder irgendwelche Remixes. Ich habe mir das nicht angehört. Ich denke mir nur so,
das war ja bei Billie Eilish schon so ein Ding.
Ja, und ich habe dann so ein paar TikToks dazu gesehen. Und dann haben so Girls das gesagt und das passt es perfekt zusammen. The Vibes are crazy.
Ja, oh mein Gott, also ich würde es auch nicht anders beschreiben.
Ich danke mich wirklich. Also das muss ja auch im Vorfeld geplant sein oder so.
Ich weiß nicht, ob auch wie du letztes Mal schon meintest, macht ist das von ihr veranlasst? Ist das von deren Management, von dem Produkt?
Irgendjemand muss ja auch irgendwie checken, stimmt, Charlie, also die müssen ja ein richtiges Radar haben, wann welche andere Künstlerin.
Die schicken so Spione dahin.
Ja, oder nee, wer, wann was er veröffentlicht, weil ich meine, klar, es ist schon oft vorher bekannt, in 2 Wochen mache ich mein Album, kommt das raus, so, ne, und dann müssen die ja ein richtiges Radar haben, welche Person vielleicht ein Diss machen könnte oder welche Person irgendwie jetzt Taylor nicht so geil findet gerade. Und die müssen wir auf jeden Fall ausnocken. Und ich denke mir so, irgendwie macht es das so unsympathisch.
Stop this woman. Ich frage mich halt, was macht die denn, wenn sie wirklich jetzt mal damit keinen Erfolg mehr hat und nicht mehr auf Platz 1 und sowas ist.
Das Problem ist, die Leute kaufen es ja trotzdem.
Ja, aber stell dir mal vor, also ich kann mir nicht vorstellen, die macht da jetzt dauerhaft.
Vor allem, ich
bin dauerhaft
der übelste Hater. Ich habe gestern noch in meinem Outfit für die
Du gehst, wollte gerade sagen, du gehst auf ein Konzert von der.
Ich bin kein Hater, so nicht.
Aber das ist
so
halt schon unsympathisch, muss man sagen. Das wirkt halt auch nach außen nicht mehr so alles cool, alles lovely, sondern das ist so dieses, ich muss unbedingt krampfhaft meinen Platz in der Musikgesellschaft auf 1 bewähren.
Ehrlich, in dieser Musikindustrie sollte nichts wichtiger sein als Girls Support Girls, weil auch sie wurde doch auch von anderen Männern da ultra ausgenutzt und es waren eigentlich, ist da so viel Scheiße schon gelaufen, dass ich mir denke, Junge, ihr Frauen müsst doch halt auch irgendwie zusammenhalten, so, sonst werdet ihr überrannt von dieser Industrie.
Das wird sie ja dann irgendwann schmerzhaft merken, wenn es so weitergeht.
Ja, das Problem ist ja, glaube ich, wenn du schon so weit oben bist,
wie alt
du
ist kannst sie
halt
eigentlich?
Machen, ich glaube 35. Du kannst halt machen, was du willst, so, ne, also. Ich meine, klar.
Ja, also klar, aber wenn ich kann mir wirklich vorstellen, dass da vielleicht noch einiges eskaliert, wenn sie mal nicht auf Platz 1 ist und das auch wirklich
ich
versucht,
so
alles dafür zu tun, aber es nicht
hinbekommt. Wann kam dieses Album raus? Ende April? Ich meine, es reicht jetzt langsam auch
Ja,
mal.
Irgendwann ist der Fame mal ein bisschen, muss man den noch mal ein bisschen runterschrauben.
Ich weiß, also ja, wie gesagt, ich bin ja trotzdem Fan von Taylor. Also ich freue mich ja trotzdem auf Konzerten alles. Also ich versuche das so ein bisschen zu trennen, so, weißt du, weil ich jetzt auch nicht so ultra den Hate-Train aufspringen will, weil ich es auch ganz schlimm finde, dass Leute einfach, die immer kontos haten, aber das habe ich ja auch schon oft genug gesagt.
Ja.
Ich wollte aber noch über einen zweiten Song sprechen. Ich hoffe, ich fasse mich diesmal kürzer. Ups. Und zwar geht es um Girl. Darüber haben wir ja schon beim letzten Mal auch gesprochen.
Ja.
Und jetzt gibt es The Girl So Confusing Version with Lord mit Charlie XCX und Lord.
Ah.
Lord kennt man vielleicht schon, Royals
oder so.
Kennt man, ne? Und das Krasse ist, Charlie XCX und Lord wurden damals so zeitgleich Fame, also so in den 2010ern, hatten beide so voll ihren Durchbruch. Und irgendwie wurden die voll oft miteinander verwechselt, weil es waren halt beide so Pop-Girlies, beide hatten so, viele braune Haare, so lockige, so voluminöses Haar, so, weißt du. Und es gibt sogar echt ein Interview, wo Charlie XCX auf ein Lord-Song angesprochen wird und fragt so, wie kamst du euch auf die Idee? Und sie dann so, yeah, you know, I'm from New Zealand, und blablabla. Und dann fährt sie einfach diesen Train so weiter und
Geil.
Tut so, als wäre sie Lord.
Geil.
Und das ist einfach heute noch ein Meme. Naja, auf jeden Fall gab es halt diesen Song Girls So Confusing und dann spricht sie halt über eine Künstlerin, wo sie halt einfach nicht weiß, ob sie sicher ist, ob das jetzt eine Freundschaft, eine Rivalität ist, wie sie zueinander stehen und dass es halt einfach so verwirrend ist, so wie ich vorhin schon meinte, Girls in dieser Industry zu sein. Und da sich halt irgendwie beide dann im Endeffekt unsicher waren, wie sie zueinander stehen, kommt es ja voll oft so, wenn zwei Leute einfach nicht wissen, ist es irgendwie automatisch negativ. So, weißt du, dass man dann irgendwie denkt, stimmt, eigentlich mag die mich bestimmt gar nicht oder oh, eigentlich war das hier gerade dumm oder so, weißt du? Weil man sich halt so selber im Weg steht oft. Und da hat sie das so ein bisschen in den Song gepackt, aber hatte keinen Namen genannt. Und dann kam das raus und alle so, okay, das ist bestimmt Lord und so. Und dann gab es tatsächlich auch eine Voice-Message und die haben so gechattet und haben dann einfach innerhalb von ein paar Tagen diesen Remix aufgenommen. Und zwar diese zweite Version von dem Song, wo dann Lord die zweite Strophe singt.
Ja.
Und die sagen dann auch so, let's work it out on the Remix. Und dann ist das wirklich so, als würden die so ihr Gespräch führen, warum, was da schiefgelaufen ist während diesem Remix. Und ich liebe einfach, wenn Musik so ehrlich ist und so einen so richtig mitnimmt. So man hat so einen richtigen Einblick. Zum Beispiel war das hier so, dass Lord einfach so unsicher mit ihrem Körper war und sehr viel Hate von außen kam, während Charlie halt einfach so selbstbewusst wirkt. Aber Charlie hat natürlich auch ihre Insecurities. Und dann war es so, dass sie zum Beispiel essen gehen wollten, aber Lord dann kurz vorher abgesagt hat, weil sie sich einfach so unsicher war und so. Und da sieht man halt wieder, dass dieser gesellschaftliche Druck und auch dieses Leben in der Öffentlichkeit einfach alles so unnötig kompliziert gemacht hat. Dabei hätte das von Anfang an cool sein können. Und dann haben die halt diesen Remix gemacht und haben das ein bisschen aufgearbeitet. Und das war einfach wholesome. Und dann hat die auch so gesagt, the Internet will go crazy. Und das Internet ging crazy, zumindest in meiner Bubble. Und es war einfach toll.
Ja.
Und ich freue mich so, dass sie das geklärt haben, dass es da einen coolen Song gibt, den ich ultra liebe. Und dann singt sie so, Lord, Und dann so, and I write for you, Charlie. Und Charlie hat ja immer in ihren Songs so Auto-Dinger, zum Beispiel wie so ein Woom Woom oder so. Und dann dieses, and I write for you. Und dann war das so, oh. Also dann bin ich so
wenigstens so. Auch positives Erlebnis ja. hier.
Und das ist so einfach toll. Und ich liebe dieses Album immer noch. Ich höre es immer noch die ganze Zeit. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, ist es bitte eure Hausaufgabe, Brad von Charlie XCX zu hören. Und dann müsst ihr alle euren Brad-Summer leben, bitte.
Ich merke, du bist gehypt.
Ja, und ich würde alles... Alles würde ich dafür geben, auf diese scheiß Sweat-Tour zu gehen.
Das eine Niere wäre schon drin, ne?
Ja, würde ja, ich machen, gut. Ganz ehrlich, weil...
Darf ich die verkaufen?
Ja, wenn du dich darum kümmerst, kannst du das alles machen. Wenn ich dafür dann die Tickets und einen Flug nach Amerika bekomme. Diese Sweat-Tour ist nur in Amerika!
Oh Mann.
Das ist eine Tour mit Charlie, XCX und Troye Sivan. Und ich würde wirklich so viel dafür geben, auf diese Tour zu gehen. Aber ist halt nur in Amerika. Und
ja, du sparst doch, also bist doch jetzt im International Game, hast
stimmt,
du
ich will ja International gehen. Ja. Ja, gut.
Vicky Goes International.
Ich weiß nicht, Ticket gibt es zwar keine mehr, ich habe letztes Mal geguckt, 400 Euro für ein Ticket in New York.
Ist schon. Ja gar nichts, ist ein Klacks, kann man einfach so mal ausgeben.
Madison Square Garden ist schon ausgebucht, ja.
Ja, was willst du machen, ne? Ich habe aber auch noch eine Songempfehlung.
Ja.
Aber diesmal was ganz anderes, weil Leute, ich bin in meiner Jazz-Vibe-Bubble.
Aha, wie kommst du immer in diese Eras?
Einfach, ich folge jemanden auf Instagram, das ist so ein... Ben Bernschneider oder so heißt der, glaube ich. Der hat auch mit wem hat der nochmal einen Podcast?
Kenn ich nicht.
Doch, kennst du, aber mir fällt der Name nicht ein.
Tja.
Dieser Mediendude. Was? Oh Mann, ich bin so scheiße im Namen merken. So
ich komme gerade nicht weiter, sorry.
Das erzähle ich dir nach dem Podcast, ist okay. Egal. Auf jeden Fall, der postet immer so richtig coole Videos, wie er auch so ein bisschen auf die Herrenmode und sowas eingeht, was gerade für ein Schnitt
okay.
gerade so
interessiert
Trend
mich
ist.
Jetzt gerade auch nicht so.
Nein, es geht mir aber eher so darum, der macht immer so ein... Er macht immer so Reels, wo er dann so ein bisschen die Leute mitnimmt, dass er auf einem, ist gerade auf einem Trip und dann dokumentiert er das alles. So, der geht immer so in richtig noble Restaurants, bewertet diese Restaurants mit seiner Frau und sowas und keine Ahnung. Und da bin ich auf ein Lied aufmerksam geworden, Take Five heißt das, das kennst du bestimmt auch, wenn ich das zeige, von The Dave Brubeck Quartet.
Okay.
Also, aber wenn ihr das, ich mach's in die Playlist rein und das ist so richtig... So ein Vintage-Jazz-Vibe. Fühlt
man sich dann so in die 1920er zurückversetzt.
Ja, mit so an so einer Bar, mit so einem Cocktail, mit so einem, weißt du, wo so eine Olive drin ist.
Ja, mit so einem Pornstar-Cocktail, wie wir den im Dings im Kurs gemacht haben.
Und dann ist da so eine Olive drin und dann sitzt du da mit deinem, als Mann mit deinem Anzug oder als aus Leinen und als Frau mit deinem Kleid und dann, das läuft dann da.
Okay.
Finde ich super, habe ich auch gestern die ganze Zeit gehört.
Ah ja, schön.
Ist mega der Vibe.
Ich bin gerade wirklich so, weil ich ja vorhin über Brad geredet habe. Okay, Mic Drop, Lina hier.
Mic Drop.
Weil ich ja gerade über Brad geredet habe. Und ich bin ja jetzt noch ein bisschen, habe noch ein bisschen Post-Concert-Depression von Bring Me the Horizon. Und meine Spiral ist gerade, morgens immer zum Abhypen Brad zu hören und mittags dann immer Bring Me the Horizon zu hören.
Das ist konträr.
Das ist so konträr, aber es ist einfach genau mein Vibe gerade.
Ja, und Kaulitz und Kaulitz kann ich auch noch empfehlen.
Ah, die Doku.
Die Doku auf Netflix. Finde ich super.
Die wollte ich
schaut
auch
schaut euch
gucken,
an. Ist mega. So super lustig, aber echt spannend tatsächlich. Ja. Ich war ja nie so ein richtiger Tokio-Hotel-Fan. So. Aber jetzt, wo die so ein bisschen älter sind, 34 sind die ja jetzt, interessiert mich das einfach so ein bisschen mehr, weil ich jetzt auch ein bisschen älter bin und ein bisschen mehr so das...
Ja, ich glaube, als Tokio-Hotel-Fan war, da warst du, glaube ich, auch noch sehr jung,
da
oder?
Da war ich Baby.
Da warst du Baby. Ja. Baby. Ich weiß noch, da war ein Pyjama, ich weiß noch ganz genau, das habe ich irgendwie mit Tokyo Hotel so verknüpft. Irgendwie habe ich den Draht dazu nicht so gefunden damals, während alle meine Freundinnen ultra abgecrushed sind. Und dann war da eine Pyjama-Party. Und
Shoutouts an Lena Baske.
Und wir haben uns da irgend so ein Tokyo Hotel Konzert auf DVD angeguckt und alle waren da am Schreien. Und ich saß da nur und war so, ich will nach Hause.
Ja, ich war, glaube ich, noch zu jung, um diesen Hype so mitzunehmen, aber die sind ja immer noch da, sie existieren noch, aber ich höre sie jetzt nicht. Aber
ich habe tatsächlich mit Leni auf der Fahrt zum Festival haben wir eine Folge Kaulitz Hills gehört, fand ich auch sehr witzig. Also,
ja, die wollte ich auch mal anfangen.
Aber ich habe einfach keine Kapazität für noch einen Podcast, ich komme mit meinen jetzigen schon nicht hinterher.
Ja, ich habe jetzt wieder Zeit, eine Serie zu gucken, weißt du, ich würde auf Bridgerton, wollte ich auch anfangen.
Ich habe auch Bridgerton von vorne nochmal angefangen, weil ich das jetzt gucken wollte.
Ja, nochmal, hast du das schon durch?
Ich habe, glaube ich, die erste Staffel habe ich geguckt, die zweite... Habe ich, glaube ich, gar nicht erst angefangen. Also ich wollte da nochmal von vorne gucken. Ich bin jetzt auch in der zweiten Staffel angekommen. Aber was gerade viel wichtiger ist, ist House of the Dragon, hallo? Das ist gerade...
Ich habe ja nicht diese ganzen Programme,
das
läuft.
Das kostet 5 Euro im Monat.
Nee.
Doch.
Nee.
Fräulein. Irgendwann. Irgendwann.
Ich habe auch jetzt aus Versehen für Podimo bezahlt, obwohl ich das eigentlich kündigen wollte.
Oh, Lina. Dann kündigst du Podimo, dann holst du dafür 5 Euro WOW-TV und dann guckst du House of the Dragon.
Ich muss auf Festivals.
Das ist so krass. Ich seh dich dann schon, wie du dann so die Frisuren nachmachst und so. Oh.
Die mache ich auch so nach. Egal, Leute, das hier wird schon viel zu lang.
Ja, okay, sorry.
Wir müssen jetzt
Ich habe eigentlich noch ein Thema, aber das hebt ja für nächste Folge auf.
Ja, das keine Kapazität mehr.
Ich habe gesagt, ich habe keine viel auf meinen Zettel.
Eieiei, 2 Zettel hier. Egal, so, macht's gut, habt eine schöne Woche. Wir hören uns beim nächsten Mal in 2 Wochen.
Ja.
Und dann passt auf euch auf.
Freuen wir uns bis dahin.
Tschüss.
Macht's gut, ciao.